Im Folgenden erklären wir kurz den Dialog zwischen Antigone und Ismene im Drama Antigone von Sophokles. In den Zeilen 1 bis 6 klärt Antigone zunächst mal gegenüber ihrer Schwester Ismene die Ausgangssituation. Sie sind gleich im Mutterleib, entstammen gleich im Mutterleib. Das heißt, sie haben die gleiche Mutter und sind damit blutsverwandt. Und dann fragt sie rhetorisch, kennst du nur eines der von Ödipus entsprungenen Leiden? Damit macht sie deutlich, dass ihr Vater Ödipus ja auf schicksalhafte Art und Weise viel Leid verursacht und selbst auch erlitten hat. Und letztlich steckt natürlich Zeus dahinter, der als Göttervater die Dinge in der Hand hat. Und sie sagt dann auch deutlich, da ist nichts an Schmerz und nichts an Schande und Missachtung, dass ich nicht in deinen und in meinen Nöten habe gesehen. Das heißt, das, was daraus an Schmerz, Schande und Missachtung entstanden ist, das baden wir jetzt gewissermaßen aus. Ab Zeile 7 kommt nach dem Rückblick jetzt die aktuelle Situation zum Tragen. Sieht man an dem Jetzt. Denn jetzt kommt ein Erlass herausgekommen, den jüngstes Heeresführer, also der die Macht hat, an die ganze Stadt hat ergehen lassen, gilt also für die ganze Stadt. Hast du es vernommen, hast du es gehört, weißt du oder merkst du es nicht? Und jetzt kommt der entscheidende Satz, wie auf die Freunde Unheil zukommt von den Feinden. Also hier entsteht anscheinend gerade neues Unheil. Ismene verneint das, sie hat also keine Erkenntnis jetzt irgendwie bekommen, keine Nachricht. Sie verweist aber darauf, dass wir, seit wir beraubt sind, beide beider Brüder, da geht sie darauf ein, was eben real gerade passiert ist, dass ihre beiden Brüder sich als Feinde gegenübergestanden haben und beide dabei zu Tod gekommen sind. Die Streitmacht, die die Stadt bedroht hat, hat sich zurückgezogen und sie weiß jetzt nichts mehr, was das Glück vergrößern könnte oder das Leid. Ab Zeile 18 gibt es dann einen längeren Beitrag von Antigone. Sie sagt, ja klar, ich habe mir schon gedacht, dass du nichts weißt und darum habe ich dich hier hinbestellt, sodass wir beide es gewissermaßen im Freien uns sagen können, ohne dass es jemand hört. Und es geht in Zeile 20 um neue Kunde. Das wird dann im Folgenden näher ausgeführt. Kreon hat nämlich den einen unserer beiden Brüder, das ist der Eteokles, wie gleich deutlich wird, des Grabs gewürdigt. Das heißt, er hat ein anständiges Begräbnis bekommen und dem anderen schmählich es versagt. Der andere hat es also nicht bekommen. Dann verweist sie darauf, dass, wie es die Ordnung will, nach Recht und Brauch, so wie es Sitte ist, geborgen in der Erde, so stellte man sich das vor, dass der Tote dort seine Ruhe und seinen Frieden findet und dass er unten bei den Toten Ehre genießt. Die Griechen stellten sich ja vor, dass es ein Totenreich gibt. Da ist das kein lustiges Leben oder so, aber sowas wie Ehre oder so spielt da anscheinend doch noch eine Rolle. Und jetzt kommt das Gegenstück ab Zeile 26. Doch Polyneikes Leiche, der so kläglich fiel, soll also nicht im Grabe geborgen werden, im Grabe bergen, ja, nicht verbergen, sondern Bergung, kennt man ja, also in Sicherheit bringen, und bejammert soll er nicht werden. Er soll unbestattet bleiben, nicht beerdigt, nicht beweint werden und den Beutevögeln als leckeren Vorrat, das heißt, die Vögel sollen den fressen, wenn sie ihn erspähen, wenn sie ihn sehen, so als Fressgenuss, was man eben gerne als Vogel frisst. Und er hat dann noch hinzugefügt, der brave Kreon heißt es hier durchaus. Und dann heißt es, er erachte diese Sache in 34 keineswegs für eine Nichtigkeit. Also das ist für ihn keine Kleinigkeit. Nein, jedem, der so etwas tut, dem sei hier in der Stadt der Tod durch Steinigung, durchs Volk, bestimmt also auf gut Deutsch Todesstrafe, wenn jemand dagegen verstößt und auch den Polyneikes irgendwie beerdigt. Wir werden nachher sehen, dass es schon reicht. Dass es schon reicht, wenn man ihn etwas mit Erde bedeckt. Und am Ende heißt es denn so: stets für dich und bald wirst du beweisen, ob du im Wesen vornehm oder schlecht, trotz edler Eltern. Das heißt, Ismene, du stehst jetzt vor der Wahl. Willst du deinen edlen Eltern entsprechen und dich auch edel verhalten oder willst du dich schlecht verhalten? Das heißt, mehr oder weniger macht sie deutlich, hier muss etwas getan werden. Das ist nicht in Ordnung, was der Kreon da befohlen hat. Und wir werden dann gleich sehen, wie Ismene darauf reagiert. Ismene äußert sich dann ab Zeile 39 sehr zurückhaltend. Sie bezeichnet sich als Arme. Sie spricht von einer riskanten Tat und fragt auch: Willst du wirklich den Toten jetzt gewissermaßen beerdigen, im Bund mit meiner Hand, mit mir zusammen? Und Antigone: Ja, meinen Bruder. Ne? Also hier untersagt steht er ja davor. Das heißt, der Befehl, das Verbot zählt für mich nicht so sehr, wie dass es mein Bruder ist. Und ist auch dein Bruder vor allen Dingen. Und Ismene reagiert darauf mit Verwegne, ja, das heißt, du wagst zu viel, wo doch Kreon es verbietet. Antigone daraufhin: Er hat kein Recht, mich von den Meinen fernzuhalten. Das heißt, das Familienrecht steht hier höher als das Staatsrecht. Und Ismene sagt dazu: Was ist unserem Vater alles passiert, dem Ödipus? Ne? Der ging selbst zugrunde, berüchtigt und verhasst. Selbst enthüllte Frevel. Ne? Er hat also Untaten begangen. Hat sich die Augen zerstochen mit eigener Hand. Seine Frau, unsere Mutter, hat sich an einem Strick erhängt. Und die beiden Brüder sind am gleichen Tag auch noch gestorben, haben sich gegenseitig umgebracht. Und nun wir zwei, in Zeile 58, nun wir zwei, die wir allein noch übrig sind, bedenk, wie wir es aufs Schlimmste enden, wenn wir dem Gesetz zum Trotz, der Herrscher Machtgebot umgehen. Überleg mal, wenn wir jetzt die ganze Reihe gewissermaßen abschließen und hier auch noch durch Steinigung umkommen. Und dann äußert sie sich entsprechend der Tradition der Zeit: Nein, zu bedenken gilt es einmal, dass wir Frauen sind und drum nicht gegen Männer kämpfen können. Das war die Vorstellung der damaligen Zeit. Die ist inzwischen Gott sei Dank überholt. Aber dann, das gilt sicherlich immer noch, und dann, dass wir beherrscht von Stärkern sind und so auf dieses hören müssen und noch Härteres. Darum also bitte ich dich, die drunten sind, mir zu verzeihen, da ich da gezwungen werde, und füge mich denen, die im Staat das Sagen haben. Das Zweite ist sicherlich eine Angelegenheit, die zu allen Zeiten gilt, dass man sich überlegen muss: Will ich ein Risiko eingehen für höhere Werte oder will ich mich den Stärkeren beugen oder fügen, wie es hier heißt? Und am Ende kommt noch so ein markiger Satz: Denn zu tun, was alle Maße sprengt, hat keinen Sinn. Das heißt, es gibt irgendwo eine Grenze dessen, wofür man Verantwortung trägt, und darum bittet sie auch die Götter in der Unterwelt, ihr zu verzeihen, wenn sie ihrer Pflicht nicht nachkommt. Dann Antigone sagte: Du Schwester, ne, ich fordere von dir nichts Besonderes, und wenn du es mal machst hinterher, dann geht es nicht, ob ich mich freue oder so. Nein, denk du nur, wie gut dir es scheint, also mach das, was du für richtig hältst. Eigentlich muss es heißen: Doch ich begrab ihn, ne? Doch ihn begrab ich. Also haben wir umgedreht, egal. Schön ist mir nach solcher Tat der Tod. Sie ist bereit, den Tod in Kauf zu nehmen. Lieb werde ich bei ihm liegen, dann dem Lieben nach frommer Freveltat. Ne? Ich bin bereit also dann und finde meinen Frieden, wenn ich dann hinterher neben ihm begraben liege, nach einer frommen Freveltat. Da steckt eigentlich alles drin. Es ist ein Frevel unter dem Gesichtspunkt des staatlichen Gesetzes, aber es ist fromm im Sinne der Götter. Und dann kommt ein ganz wichtiger Satz in 74: Denn länger ist die Zeit, da denen drunten ich gefallen muss, mit denen drunten sind die Götter in der Unterwelt gemeint, als denen hier. Das heißt, diese Ewigkeit im Totenreich ist ja viel länger als die Lebenszeit hier, denn dort lieg ich für immer, da heißt es auch deutlich so, aber du, hältst du's für richtig, entehre das, was bei den Göttern hoch in Ehren steht. Nochmal der deutliche Hinweis: Nö, gut, wenn du eben anderer Meinung bist als ich, dann musst du das machen. Aber ich sage dir ganz klar, das ist nicht in Ordnung, es ist ein Verstoß gegen die Gesetze der Götter. Ab Zeile 78 unterscheidet Ismene nochmal, dass sie ihn durchaus ehren will, den toten Bruder, aber sie will auch das Gesetz der Bürgerschaft eben achten, ihm nicht zum Trotz handeln, und sie sieht sich außerstand, das anders zu regeln, also sie ist dazu nicht in der Lage. Antigone sagt: Komm, komm, Mädchen, das ist nur ein Vorwand, ne? Ich gehe auf jeden Fall und werde den Bruder begraben. Ismene zeigt dann, dass sie Angst hat um ihre Schwester. Antigone ist da ziemlich cool und sagt: Hab nicht um mich Angst, ne, sieh lieber zu, dass du deine Sachen in Ordnung bringst. Und Auf jeden Fall soll das dann geheim bleiben, nach Meinung von Ismene. Ne? Mach es heimlich. Ne? Und Antigone, nee, 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 du kannst es ruhig allen erzählen. Weit mehr noch hasse ich dich, wenn du es verschweigst, wenn du es nicht allen kündest. Das heißt, ihr geht es auch um die Ehre ihres Bruders, dass er nicht heimlich, damit ein bisschen Asche bestreut wird oder so, sondern dass eben alle eben sehen, der ist anständig beerdigt worden. Ismene sagt dann, du hast ein heißes Herz bei schaurig kalten Dingen. Man merkt hier deutlich den Charakterunterschied zwischen den beiden. Doch Antigone sagt, entscheidend ist, dass ich mir selbst gefalle. So gefalle ich, wie man am meisten ich gefallen muss. Das kann sie selbst sein, das können natürlich auch die Götter sein. Wenn du es nur könntest, aber was unmöglich, strebst du an. Ne? Ich sage, ja, kann ja sein und so, aber das klappt ja gar nicht, das kannst du gar nicht. Und Antigone sagt dann einfach, wenn es an Kraft mir mangelt, dann ist es eben zu Ende, aber ich habe es zumindest versucht. Und Ismene wiederum, was unmöglich ist, soll man gar nicht erst anfangen, erjagen und so weiter. Hier merkt man also auch wieder den Unterschied zwischen den beiden. Und Antigone geht so weit, dann zu sagen, wenn du so redest, hasse ich dich. Aber sicherlich nicht, weil sie ihre Schwester wirklich hasst, sondern sie hasst diese Haltung an ihr. Und als zu Recht Verhasste wirst du bei dem Toten liegen. Sie kündigt also an, du wirst ja auch eines Tages sterben, möglicherweise neben ihm dann doch irgendwie begraben werden. Und dann hast du Probleme in der Unterwelt. Allein so lass mich denn und meinen Unverstand dies Ungeheure leiden. Sie nimmt das also auf, den Vorwurf, und sagt, klar, kann sein, dass das nicht verständig ist, was ich mache. Ich werde auch Ungeheures leiden, denn erleiden werde ich nie so Schlimmes, dass nicht ehrenvoll mein Tod. Das heißt, es kann sein, es wird so sein, dass ich hier sterben muss, aber der Tod ist zumindest ehrenvoll. Und sie geht dann ab. Und Ismene am Ende, jenseits des Dialoges, nun, wenn es dir so recht erscheint, so geht und wisse dies. Verrückt zwar gehst du, doch die Lieben liebend auf die rechte Art. Das heißt, am Ende ist hier eine Versöhnung, die aber Antigone nicht mehr mitbekommt, was sicherlich schade ist, sondern sie sagt einfach, es ist zwar verrückt, was du tust, und ich kann das auch nicht, aber du machst auf jeden Fall letztlich etwas Richtiges auf die rechte Art. So viel also zu diesem Dialog, der hoffentlich vielen hilft, ihn besser zu verstehen, sich eine eigene Meinung auch zu bilden. Und das ist ja wirklich die Frage, die sich hieraus ergibt, wie sollen wir uns jeder in seiner Zeit verhalten, wenn der Staat Gesetze erlässt, Verordnungen, die gegen, damals hätte man gesagt, das Recht der Götter oder die Menschlichkeit verstoßen. Wie immer präsentiert von www.schnell-durchblicken.de oder auch einfach gedankenstrichgezeigt.de. Wir haben noch viel vor, und wer regelmäßig auf unsere Seiten schaut oder auch uns mal eine Nachricht schickt über die Kontaktseite, der hilft uns dann genauso weiter, nämlich neue Dinge zu entwickeln, wie das hier jemand getan hat, der diese Frage einfach an uns gestellt hat. Wir wünschen auf jeden Fall viel Erfolg.